Klartext, der Aschu-Talk mit Nicoletta Cimino. Wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow. Mehr unter dlc-lies.ch.
Willkommen im Klartext, dem Aschur-Talk auf Radio Kanal 3, aschur.ch und als Podcast. Jede Woche habe ich einen Gast bei mir im Studio, fast eine ganze Stunde lang. Heute Nidauer, der aber schon lange national Karriere gemacht hat, der Songwriter und Sänger James Grunz. Willkommen.
Merci vielmals.
Schön, seid ihr da. Ist du allen meinen Gästen die gleiche Einstiegsfrage stellen? Die Sendung heisst Klartext. Wo findet ihr, müsst man mehr Klartext reden?
Ich habe natürlich die Sendung schon ein paar Mal gehört und darum habe ich mich gestern und heute beim Joggen so ein bisschen mental darauf vorbereitet. Und ich habe dann eben eigentlich gefunden, dass man Klartext eigentlich gar nicht unbedingt zu reden. Respektive habe ich eben wie das Gefühl, bei Klartext hat man immer so, meint man eben wie klar zu sein und darum auch verstanden zu werden. Und ich glaube schon länger, dass Wörter sowieso nicht das beste Werkzeug sind, um eben verstanden zu werden oder eben klar zu sein. Weil ich bin mir ziemlich sicher, je mehr dass man etwas das Gefühl hat zu wissen, desto mehr ist es nur für einen selber. Und sobald man dann wie das Gefühl hat, man will jetzt das einem Gegenüber auch vermitteln und dann eben Wörter braucht, dann ist es echt das Risiko, dass es falsch verstanden wird, ist so gross. Und eben Wörter haben so wie eine vermeintliche Genauigkeit. Aber ich glaube, also ja, auch mit allem, was so abgeht auf der Welt, das ist, ich glaube, eben nicht, weil die Leute nicht zusammenreden, sondern vielleicht eben genau, weil sie zusammenreden.
Oder vielleicht auch zu viel.
Oder vielleicht auch zu viel. Ja, ich glaube einfach, wenn man das Gefühl hat, jetzt sage ich mal etwas ganz klar. Dann finde ich, habe immer das Gefühl, es stimmt erstens nur für einen selber und zweitens auch nur genau in dem Moment. Und das kann am nächsten Tag schon anders sein. Und man weiß auch nie, wie es bei den anderen Leuten ankommt, wie sie es aufnehmen. Und darum habe ich das Gefühl, ich probiere eigentlich so wenig Klartext wie möglich zu reden.
Gut, dann bin ich gespannt auf die nächste Stunde.
Genau, und wenn ich alle Sachen, die ich heute sage, die stimmen nur für heute und nur für mich. Das kann ich,
also, das ist eine Ansage, James Grunz. Genau. Ich werde mich kurz vorstellen. Ihr seid 1987 zu Bern auf die Welt gekommen, als Jonas Grunz. Ihr seid in Nidau aufgewachsen mit drei Geschwistern in einer Familie, wo beide Eltern Pädagogen sind, Erziehungswissenschaftler. Musik, kann man glaube ich sagen, war im Elternhaus schon wichtig gewesen. Ihr habt als Kind eine Zeit lang Trompete gespielt, aber eigentlich viel lieber Schlagzeug, habt ihr dann auch gespielt. Dann habt ihr dann mal ein Keyboard bekommen und auch erste Aufnahmen gemacht. Ihr habt mit 18, also quasi, das war eure Maturarbeit gewesen, habt ihr das erste Album, wenn man so will, fertig hatte. James Started Singing und dann 2007 das zweite Album mit 20, das einfach so heisst wie dir, James Grunz? Sind eigentlich Grunz oder Grunts? Ich habe schon beides gehört.
Ich habe schon beides gesagt. Unterdessen eher Grunz.
Grunz, dann habe ich es richtig gesagt. Gut. Ihr habt an der Jazzschule in Zürich den Master gemacht. Also, ihr habt 5 Jahre lang studiert im Pop-Lehrgang. Inzwischen, glaube ich, insgesamt 7 Alben rausgegeben. Das letzte ist letztes Jahr erschienen. Heisst Blink Twice. Momentan dauert er in der Schweiz mit dem Album. Am 13. Dezember ist der Tourschluss jetzt einmal für das Jahr mit 2 Konzerten im Kreuz zu Nidau, also eigentlich daheim, wenn man kann sagen. Ihr seid Vater von 2 Kindern und lebt mit der Partnerin und mit den beiden Buben zu Biel. Habe ich etwas Wichtiges vergessen?
Nein, das dürfte mir hat alles sehr genau gestimmt.
Gut, reden wir doch über das neue Album, also neu. Letztes Jahr rausgekommen, Blink Twice. 2-mal blinzeln. Warum dieser Titel?
Es ist ein Zeitchen gegangen vom letzten Album Waves, das 2017 rausgekommen ist, bis eben zu dem jetzt, 2024. Und ich hatte einfach das Gefühl, eben alle Leute haben so gesagt, das ist jetzt aber lang gewesen, das ist jetzt aber lang gewesen. Und mir jetzt wie gedacht, es ist wirklich einfach ein paar Mal blinzeln und dann war die Zeit durch. Es ist so viel passiert. Und umso mehr, weil eben auch die 2 Kinder in dieser Zeit auf die Welt kommen und die Seite auf der Welt sind, wirklich einfach noch viel mehr merken, wie schnell das Zeit vergeht und wie fest, dass man sich eben so wie auf den Moment muss konzentrieren, wenn man ihn geniessen will. Darum habe ich diesen Titel gewählt.
Es gibt ja das Sprichwort auf Englisch, das hat mir auch so ein bisschen Perspektive gegeben, wo mein Kind noch ganz klein war. The days are long, but the years are short. Also eben, Tage sind manchmal sehr lang mit kleinen Kindern, aber dann geht es mega schnell vorbei, oder?
Ja, das stimmt. Ja, es ist wirklich so etwas von dem, und da gibt es mehrere Sachen, wo ich jetzt wie einfach erlebe, wo die Leute immer gesagt haben. Das sagen ja alle immer. Ja, es geht so schnell, es geht so schnell. Und ich immer dachte, ja. Und jetzt eben, also mit den Kindern, es ist wirklich einfach so.
Eben, ihr habt es gesagt, 7 Jahre Pause, aber eben, ihr habt nicht Ferien gemacht, sondern ihr seid Familienvater geworden, zwei Buben. Hat euch das auch, also als Person verändert man sich, man kommt selber auf die Welt, habe ich das Gefühl, wenn Kinder auf die Welt kommen. Aber hat sich das auch als Künstler verändert, die Erfahrung?
Ja, einerseits ist es sicher so, dass viele von den Songtexten halt irgendwie von den Kindern beeinflusst sind oder auch mitunter ganz direkt um die Kinder gehen. Und sonst ist es schon auch einfach so, dass ich natürlich einfach so wie einen anderen Zugang zu meinem Arbeiten müssen finden, weil es halt jetzt einfach ein bisschen strukturierter hätte müssen ablaufen, weil ich nicht mehr früher habe ich einfach nur für mich selber müssen schauen und für meine Musik, und das ist es dann gewesen. Und jetzt plötzlich ist halt so viel mehr Verantwortung in mir rum und auch viel mehr Erwartungen, und darum hat es sicher einfach auch so die Art und Weise, wie ich arbeite, geprägt. Also angefangen damit, dass ich klarere Arbeitszeiten für mich musste definieren und dann auch probieren einzuhalten. Und andererseits natürlich auch so, dass die Kinder, sobald die ins Studio kommen, und das Studio ist bei uns direkt unter der Wohnung, dann bin ich wieder draussen, dann bin ich draussen gewesen. Dann bin ich so wie bei den Kindern gewesen und nicht mehr so in der Musik, nicht mehr in dieser Bubble drin, wo ich mich sonst sehr gerne reingebe. Und ja, das hat sicher, darum ist das so wie, also die sind sehr präsent gewesen während der ganzen Zeit vom Musik aufnehmen und vom Texten schreiben und so. Mhm. Und darum würde ich sagen, ich könnte jetzt nicht so sagen, ganz konkret sagen, ja, das und das und das ist anders geworden seitdem, sondern ja, wie das Gefühl einfach ganz, ganz allgemein. Habe ich mich verändert und weiterentwickelt, und die Kinder sind sicher ein sehr wichtiger Teil von dieser Entwicklung.
Früher ist es ja so gewesen, dass ein Mann, ein Künstler, ein kreativer Mann, hat eigentlich in der Regel immer die letzten Jahrhunderte einfach eine Frau gehabt, die ihm quasi das soziale Leben hat organisiert, und er hat sich dann können auf sein Buch, auf seine Malerei, auf seine Musik, auf seine Theater konzentrieren. Das ist wie gegeben, oder? Und heute ist das, glaube ich, anders. Ihr seid ein Beispiel dafür. Ihr tut natürlich das recht gleichberechtigt mit eurer Partnerin aufteilen, und das hat eben auch zur Folge, dass ihr nicht wie müsst besser organisieren, weil ihr einfach nicht könnt als einsamer Lonesome Wolf irgendwie in eurem kreativen Zimmer einbeschliessen und der Rest vom Leben geht nach nichts an, oder?
Das stimmt, ja. ja, also ich glaube, was mir immer noch am schwierigsten fällt, sind so wie die Abschlüsse, so wie, also das Ende vom Tag oder so wie vom Arbeitstag eben, das ist wirklich, mit dem habe ich nach wie vor, also jetzt auch nach 5 Jahren Papi sein, habe ich wirklich sehr Mühe mit dem, wenn es so wie heisst, ich am 6. Am 6. musst du fertig sein.
Und vielleicht bist du dann im Flow, oder?
Ja, genau. Mhm. Dann, mit dem habe ich wirklich immer noch Mühe, aber ja, also vielleicht wird es auch einfach so bleiben, dass ich halt mit dem ein bisschen Mühe habe. Es ist ja okay, wenn man ab und zu mit Sachen ein bisschen Mühe hat. Und sonst, ja, ist es natürlich schon so, oder? Ja, wie früher habe ich eben, ist so wie das Asoziale, sage ich jetzt mal, wo eigentlich meistens mit einer Schlussphase von einem Album ist gekommen, wo ich wirklich einfach voll bei mir und bei diesem Album war und mich so mehr oder weniger eingeschlossen habe und hier und dort geschafft und dann so wie auch, also immer auch zu einem Punkt gekommen, wo ich einfach geträumt habe von diesen Sachen oder dann eben auch wirklich nicht mehr so viel geschlafen. Aber dann hat das wie irgendwie funktioniert, weil ich wie auch, also weil ich das irgendwie mit mir selber immer so wie können zurechtlegen konnte und auch wie rechtfertigen, dass das jetzt passt so. Und mit den Kindern habe ich das, also ehrlich gesagt, auch gar nicht erst probiert, weil ich wirklich finde, also ich will ja mit ihnen und bei ihnen sein, und ich bin es auch mega gern. Und eben, wie vorher angesprochen, es ist mir auch sehr fest bewusst, dass einfach die Zeit, die ich jetzt mit ihnen habe, wo sie so sind, wie sie jetzt sind, und wo sie zum Beispiel auch meine Musik so gut finden. Das wird nicht allzu lange so bleiben, oder? Das
ja, in der Seite uncool, oder?
Genau, wird auch ein paar Mal blind sein, und dann ist das durch. Und darum finde ich, ist das für mich einfach auch, das ist richtig wichtig, das jetzt einfach mitzunehmen und das irgendwie wirklich auch so zu erleben. Und darum habe ich das Gefühl, auch wenn ich vielleicht im Moment oder so ein bisschen beim einen oder anderen ein bisschen zurückstecke und vielleicht ein paar Sachen verliere, gewinne ich so wie über die längere Zeit, gewinne ich viel mehr dazu.
Ich habe vor allem mit Frauen, muss ich sagen, schon über das kreative Arbeiten geredet, was sich verändert, wenn man eben Mutter wird. Und die haben dann alle so gesagt, sie haben fast ein bisschen Angst gehabt vor dem, weil sie wie haben das Gefühl gehabt, als Eltern oder jetzt als Mutter in ihrem Fall, können sie sich wie nicht mehr so verlieren in dem. Mhm. Also die Höhen und die Tiefen, die da mit sich kommen, dass man sich das wie nicht mehr so zugestehen kann, weil man muss funktionieren. Morgen muss man dann zum Morgen machen. Man muss irgendwie für die Kinder, also man darf und soll für die Kinder da sein. Und dass sie fast ein bisschen Angst hatten, dass wie fast nichts mehr übrig bleibt für Kunst. Hat er die Befürchtung auch gehabt?
Ja, ich glaube jetzt nicht so konkret in dem Fall, aber sicher so, dass ich mir eben sehr bewusst war, dass ich wie so das Verlieren oder das eben so wie in die Zone reinkomme, wie ich gerne sage, dass ich das halt wie ein bisschen mehr wirklich so wie als Werkzeug muss sehen und nicht allzu lange darauf warten, bis das passiert, sondern so ein bisschen wie für mich die Strategie herausgefunden, wie ich das so ein bisschen erzwingen kann, ist jetzt vielleicht ein bisschen ein krasses Wort, aber einfach so, wie ich es begünstigen kann, dass das passiert.
Und wie macht man das?
Ja, ich glaube, einerseits ist natürlich schon, das finde ich sehr ein gutes Beispiel, das mit dem Morgen machen und so, mit der ganzen Morgenroutine, wo natürlich schon einfach sehr viel, turbulenter geworden ist, in der Kinderweise. Und ich habe zum Beispiel gerade heute Morgen, habe ich meinem älteren Sohn gesagt, er hat gerne die Nachrichten gehört beim Morgen machen, aber meine Kopfhörer nicht dabei gehabt, und er hat gesagt, ja, ist es okay, wenn wir schnell auf den Böckchen hören, machst du auch die Nachrichten mithören. Dann hat er gesagt, nein, ich will die Musik hören. Und dann habe ich gefunden, ja, weißt du, ich mache darum dann noch den ganzen Tag Musik und darum jetzt Musik mache ich jetzt gerade nicht hören. Und ich finde, das kann man ja auch so sagen und ich glaube auch, also jetzt bei uns ist es immer so, die Kinder, die leben ja dann auch mit uns und die passen sich auch ein Stück weit an und so. Mhm. Und darum oder, ist es jetzt wie auch...
Ja, man darf es auch ein bisschen fordern, oder?
Genau, aber dann darf man wirklich finde ich, auch sagen, hey, look, das passt jetzt für mich nicht, ich mache jetzt keine Musik hören. Und ich habe es dann natürlich auch erklärt, das ist nicht eine Regel, die es einfach so gibt, ja. weil es eine Regel ist, sondern ich hoffe, er hat es natürlich auch ein Stück weit verstanden. Und dann habe ich für mich wirklich einfach herausgefunden, dass ich dunkel im Studio, habe ich so eine Studiobox, das ist so ein Raum in Raum, wo man so reingebaut hat. Und ja. Wenn man dort Türen zumacht, ist einerseits so, dass man von innen, also wie man ist abgeschirmt von der Aussenwelt und es geht wie auf beide Richtungen, oder? Also wenn man Stock oben dran ist, hört man nicht mehr viel, was in dieser Box innen passiert. Und umgekehrt ist es natürlich aber auch so, wenn ich in dieser Box drin bin, dann ist wirklich alles einfach sehr ruhig und dämpft.
Das klingt gut.
Und dann sitze ich dort an das Klavier und es ist ein sehr schönes, altes Burger-Jacobi-Klavier, irgendwie aus Ende 40er Jahre. Und dann drücke ich dort ein paar Töne und dann geht es eigentlich immer sehr, sehr schnell. Und dann bin ich in dem Flow drin und kann mich dort irgendwie reingeben. Mhm. Und darum, ja, habe ich jetzt echt keine Mühe, wie auch kreativ zu sein oder zu bleiben, weil ich so wie ich weiss, das funktioniert für mich und ich bin einfach nach wie vor so ein grosser Fan von Musik und habe Musik so gerne, dass es für mich manchmal, wenn so Leute von Meditieren oder auch von Yoga vielleicht reden, dann dachte ich mir, das ist genau das, was ich mit der Musik habe, in diesen Momenten, wo ich einfach so ins Nichts raus einfach Musik mache und mich reingeben und mich treiben und das habe ich bis jetzt noch immer geschafft, egal was vorher ist passiert.
Ihr seid auf Tournee, nehmen ihr da King Alben mit?
Bis jetzt noch nicht so viel. Ich probiere natürlich je länger, desto mehr, dass sie irgendwie das auch miterleben können. Ich glaube, die Schwierigkeit ist einerseits so ein bisschen, dass ich eben gerade in diesem Moment müsste ich sie dann schon ein bisschen ignorieren. Oder? Das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit. Dort bin ich halt dann wirklich am Arbeiten, dann kann ich nicht sagen, ja weisst du, wir machen jetzt den Soundcheck eine halbe Stunde später, weil dann geht es dann eben nicht um mich, sondern um die ganze Crew, die mit dabei ist. Ich probiere aber, und das ist vielleicht so ein bisschen eine Vorbereitung für sie, und das finde ich wirklich auch sehr schön, es ist immer am letzten Donnerstag vom Monat, ist die Vienna-Session in der Altstadt im Café Litterer, und dort ist es immer so, dass die erste halbe Stunde ist jemand zu Gast, der Musik macht, mit der fixen Band, und dort gehe ich sehr gerne mit den Kindern her. Und höre dann einfach eine halbe Stunde Musik. Und es ist natürlich überhaupt kein Kinderkonzert in dem Sinn. Aber eine halbe Stunde ist so eine sehr gute Länge, wo die Kinder auch sehr aufmerksam dabei sein können. Und dann kann man eben auch gehen, ohne dass man mit zum Konzert rauslaufen muss. Sondern nach einer halben Stunde ist eh vorbei.
Ist eh vorbei, ja. Ist eigentlich der, also, ihr seid ja musikalisch gefördert worden, respektive man hat, glaube ich, wenn ich das richtig recherchiert habe, eigentlich auch ein bisschen will, dass jedes Kind ein Instrument spielt bei euch daheim. Genau. Habt ihr das auch?
Ja, ich glaube es eigentlich schon. Man muss aber sagen, bei meinen Eltern ist das, glaube ich, weniger so gewesen, dass sie das Gefühl hatten, wir müssten eher Musik machen, sondern ich glaube, es ist mehr einfach, und das weiss man, glaube ich, es ist auch pädagogisch, ja, und entwicklungstechnisch ist auch das Instrument lernen etwas sehr, sehr wertvolles.
Also für das Hirn, das wachsen, ist es gut.
Genau. Mhm. Und ich bin jetzt so, von uns vier Geschwistern, ich bin nicht der Einzige, der Musik macht. Ja. Und ja, die anderen haben eben alle auch ein Instrument gelernt, aber für sie ist es, glaube ich, mehr einfach halt sonst ein Teil vom Leben, aber jetzt eigentlich auch nicht mehr so. Und ja, dass es bei mir jetzt so geblieben ist eigentlich weniger, glaube auf die Fördermaßnahmen von meinen Eltern zurückzuführen, sondern ja, einfach, ich weiß auch nicht genau, sonst habe ich das halt einfach für mich gefunden.
Hören wir doch auch die Musik. Die hat nämlich, wie all meine Gäste, drei Lieder mitgebracht, die euch etwas bedeuten oder etwas dazu können sagen. Das erste wäre «Nick of Time» von der Bonnie Raitt. Warum?
Ja, das passt sehr gut in diesem Moment, weil ich würde jetzt eben auch sagen, viel mehr als ein Instrument lernen, hat mir wirklich so wie die Musik einfach geholfen. Mein Papi hat eine grosse Sammlung an Blues-CDs gehabt. John Lee Hooker, Taj Mahal und eben Bonnie Raitt ist dort zum Beispiel auch dabei gewesen. Und ich habe das einfach so gut gefunden. Und wir haben dort auch schon, also relativ klein, haben wir wie dürfen einfach die CDs nehmen und die Player rein tun und hören und so. Und ich habe das wirklich, ich habe mich ja einfach wirklich verliebt in die Musik. Und dann auch, wir haben ein Spinett gehabt daheim. Mhm. Das ist so ein klassisches Instrument, das die Seite zupft. Und ich würde sagen, es ist nicht das expressivste Instrument, das es gibt. Aber ja, noch auf dem, wenn ich so von Blues spiele und so. Und darum glaube ich, also der ganze Blues ist für mich auch so eine, also einfach so der Zugang zur Musik und wirklich so die Basis von allem. Ist übrigens wahrscheinlich auch der Grund, oder das, was ich immer behaupte, darum mache ich keine Mundartmusik. Weil wir haben so wie eine Money Matter Platte im Rock gehabt, aber der war halt im Rauchen gewesen, vorne auf dem Cover. Und
das war nicht
gewusst,
so gut gewesen, oder?
Rauchen sollte man nicht, das ist nicht cool. Und dann war daneben halt der John Lee Hooker gewesen, mit seinen coolen Socken und der Sonnenbrille. Dann habe ich gewusst, ja, ich will das machen, was er macht.
Sehr gut. Statt Money Matter John Lee Hooker. Lassen wir doch Bonnie Raitt.
Open up my heart again.
Das ist der Klartext, der Aschu-Talk heute mit dem Sänger und Songwriter James Grunz. Eins von den Liedern auf eurem neuen Album ist quasi Postleitzahl von Nidau, 2560. Ihr seid in Nidau aufgewachsen. Was hattet ihr für eine Kindheit gehabt?
Eine schöne, würde ich sagen. Ich kann mich vor allem noch so erinnern an die Freiheit, die wir hatten, wenn wir zwischen Hauptstrasse und Dr. Schneiderstrasse, das war so unser Einzugsgebiet gewesen, beim Strandweg bin ich aufgewachsen. Und dann haben wir dort mit Rollschuhen, Räuber und Poli gespielt. Und, das sind so die stärksten und irgendwie schönsten Erinnerungen. Also die Zeit, wo man wirklich mit Freunden, Freundinnen irgendwie raus ist und so ein bisschen, ja, unabhängig hat dürfen. Die Umgebung erkunden.
Mhm. Und drei Geschwister, das ist eigentlich nicht so typisch, oder? Also es gibt meistens zwei oder drei. Der war das vierte gewesen. Hat er eine enge Beziehung gehabt?
Ja, es finde ich es eben noch schwierig zu sagen. Ich glaube, also einerseits natürlich schon, weil wir ja wie eben Geschwister waren und auch alle altersmässig relativ nahe aufeinander. Und ich weiss zum Beispiel auch noch eben mit meinem Bruder, also tagelang haben wir Lego gespielt und so ganze Welten aufgebaut und so. Und gleichzeitig würde ich aber auch sagen, weil wir wie vier waren, ist es von Anfang an, ich weiss nicht, ob so wie zwungenermassen, weil meine Eltern halt nicht auf alle vier schauen konnten, aber so, ist man so wie, haben wir sehr selbstständig müssen sein und darum sind wir auch wie alle sehr so wie für uns gewesen, irgendwie. Und darum habe ich auch zum Beispiel eben das mit der Musik machen, das ist wirklich etwas, was ich immer nur für mich ganz alleine gemacht habe. Und ich habe das zum Beispiel auch mit meinen Geschwistern, die nie teilt, die haben nie dann irgendein Lied gemacht und gesagt, hey, hört mal oder so. Sondern dass wir, ich glaube, wir sind so wie gleichzeitig zusammen, aber auch jeder sehr für sich gewesen.
Beide Eltern, als ganz am Anfang gesagt, sind Pädagogen. Ich kann mir vorstellen, dass das als Kind aber vielleicht auch nicht so lustig war. Ich habe Freundinnen, wo die Eltern Lehrerinnen und Lehrer waren und die haben aber wirklich auch ein bisschen gebissen an dem.
Ja, ich würde jetzt wie sagen, im Nachhinein, und ich merke es natürlich auch jetzt auch selber, wenn ich Papi bin und mir ein bisschen mehr Gedanken zu diesen Themen mache, würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass meine Eltern, weil sie wahrscheinlich so viel gewusst haben über Erziehung
und Entwicklung,
haben sie das vielleicht auch so ein bisschen mehr wollen kontrollieren, als es nötig wäre gewesen, sagen wir es mal so.
Das ist sehr diplomatisch. Könnten wir ein Beispiel geben?
Ja, es hat zum Beispiel eben sehr viele so Sachen gegeben, wo aus meiner Erinnerung so ein bisschen so war, das ist einfach, muss man jetzt einfach so machen. So wie eben, ja, Regeln, wie man sich benimmt und was richtig ist und was falsch ist und so. Und die sind aber nie so erklärt worden in dem Sinn, sondern das ist mehr so wie, das haben einfach sie gewusst und sie haben die wie so aufgestellt und dann hat man sich dran müssen halten. Und gleichzeitig ist zum Beispiel, weiss ich noch, dass, also mein Papi ist jemand, das ist, glaube ich, wahrscheinlich die ordentlichste Person, die ich kenne. Und das haben uns aber, die Ordnung zum Beispiel, die haben uns nie so aufgezwungen. Und gleichzeitig merke ich jetzt, ich habe so viel von dem mitgenommen. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was mir sehr, sehr, sehr wichtig ist. Aber das ist eben genau nie so erzwungen worden. Und ich jetzt wie bei anderen Sachen, wie wir es wahrscheinlich alle kennen, habe ich jetzt eben eher teilweise natürlich so Gegenreaktionen entwickelt. Und also so ein ganz kleines Beispiel ist, dass zum Beispiel beim Staubsauger, wenn man hinter das Kabel eingezogen hat, dann hat das nie dürfen, man hat es nicht dürfen lassen reinsädern.
Ah nein, aber das ist doch so cool, wenn man das kann reinsädern. Das macht ja
drum. Und darum, ich liebe es natürlich, ich habe jetzt einen Staubsauger, dort muss man nur einmal drücken und er sädert es einfach rein. Man kann gar nicht und bei meinen Eltern haben immer mindestens 10 cm vorher müssen anhalten, ja. Dann haben wir das Kabel müssen heben mit der Hand, dann nochmal draufdrücken und so ein bisschen sanft den Schlärsch reinführen. Und jetzt, ich lasse das immer reinkleppen und dann denke ich immer eben, das hat er jetzt davon.
Und dann auch ein bisschen das Fördern auch eben von Musik, vielleicht auch von Literatur. Ich glaube, beide sind ja sehr belesen. Euer Vater hat, glaube ich, so viel auch selber publiziert und geschrieben. Geht ihr das weitergeben an eure Buben?
Ja, genau. Also dort finde ich schon, haben meine Eltern es insofern sehr, sehr gut gemacht, weil eben es ist nie irgendein Druck gekommen gewesen. Man könnte jetzt eher vielleicht sogar eben sagen, ab und zu hätte ich mir vielleicht fast ein bisschen mehr Förderung gewünscht. Und ein konkretes Beispiel ist zum Beispiel, als wir dann auf Basel gezügelt sind mit der Familie, habe ich eben Schlagzeug gespielt. Und das war dann zum Beispiel für die Nachbarn ein bisschen zu laut gewesen. Und dort hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass meine Eltern zu den Nachbarn wären gegangen und hätten gesagt, das ist jetzt einfach so, unser Sohn spielt Schlagzeug und das ist auch ein bisschen laut, aber wir zahlen hier gleich viel Miete wie dir und darum gehört das jetzt wieder zu. Haben sie dann aber nicht gemacht. Und sonst finde ich aber eben, zum Beispiel bei uns war es so eine Regel gewesen, Bücher, die muss man sich nicht wünschen in dem Sinn. Da muss man nicht warten bis Geburtstag oder Weihnachten oder sonst etwas, sondern Bücher, wenn man ein Buch will, das wird immer sofort gekauft.
Ja, das ist lustig, das war bei uns auch so gewesen.
Und das muss ich schon sagen, das habe ich zum Beispiel sehr, sehr geschätzt. Das habe ich wirklich richtig schön gefunden. Und das wäre auch so etwas, was ich finde, möchte ich meinen Kindern auch gerne so weitergeben. Und das andere eben, das, was ich schon gesagt habe, ist zum Beispiel, dass wir auch eben mit den CDs und Musik hören, da haben wir sehr frei damit dürfen umgehen. Und das probiere ich zum Beispiel auch. Bei meinen Söhnen steht der Plattenspieler im Zimmer und den dürfen sie schon, also ja, den einem älteren Sohn auf seinen ersten Geburtstag sozusagen geschenkt. Und am Anfang hat er natürlich noch ein bisschen herausfinden, wie es jetzt genau funktioniert. Mhm. Und viele Platten sind jetzt so ein bisschen verbogen und verkratzt und so. Aber das ist gleich immer, das ist ihr gewesen und sie dürfen den bedienen und sie können unterdessen auch bedienen und sie können dort Musik hören, wie sie wollen. Und ja, das war bei uns daheim auch immer so gewesen. Und das sind so wie zwei Sachen, die ich sehr geschätzt habe und auch so probiere weiterzugeben.
Ich habe etwas Spannendes herausgefunden, als ich mich vorbereitet auf die Sendung, nämlich, dass euer Vater, der Johannes Grunz, Ehrenbürger ist von Kansas City und Indianapolis. Wie kommt das?
Ja, er hat dort ein Austauschjahr gemacht.
Mhm.
Ja, und darum...
Dann ist er einfach Ehrenbürger geworden.
Ja, also die genauen Details kenne ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht.
Das wäre doch spannend.
Ja, das stimmt. Wir müssen dann nochmal nachfragen. Mhm. Ja. Aber es hat sicher einfach mit dem zu tun. Er ist nicht viel länger dort gewesen, sondern einfach für die Zeit.
Ja, denkst du, vielleicht hat er mal irgendein Auslandssemester in der Familie gemacht oder so? Oder irgendwie, ja.
Nein, meine ältere Schwester, die hat dann auch noch so einen Exchange gemacht. Aber ja, sie war auch die Einzige gewesen, von uns Geschwistern, die das so gemacht hat.
Mhm. Der hat einen anderen berühmten Verwandten und das wird immer in jedem Interview und in jedem Porträt erwähnt. Grosscousin, der George Grunz, ein grosser Jazzmusiker. Ist das eigentlich etwas, das euch aufregt, dass das immer zur Sprache kommt? Oder ist das etwas, wo ihr findet, nein, ich meine, es gehört zur Familie und viele kennen ihn und er ist ein Name?
Nein, das regt mich überhaupt nicht auf. Ich finde, gehört natürlich absolut zur Familie und ich hätte ja sonst auch, ich habe meinen Namen so ein bisschen eben halbpatzig zu einem Künstlernamen geändert.
Ja, von Jonas zu James,
genau,
oder?
Genau, weil ich dann mit 16, wo das so ein bisschen angefangen hat, habe ich das Gefühl gehabt, ja, wenn ich englische Musik mache, dann muss das unbedingt auch ein ganz klar erkennbarer englischer Name sein. Und wenn ich dann wie hätte wollen, dass die Verbindung nicht gemacht wird, dann hätte ich natürlich einfach den ganzen Namen geändert.
Mhm.
Aber ich habe ja wie gewusst, ich bin jetzt nicht Pianist und ich mache auch nicht Jazz und darum sind wir so weit auseinander, dass es mich eigentlich auch immer freut, wenn ich in Verbindung gebracht werde mit dem George, weil ich schon finde, er hat halt einfach ja, grandiose Musik gemacht und ist einfach auch eine einflussreiche Person gewesen, glaube ich, ihr Musik.
Ja.
Und zwar eben in so einer anderen Musik als ich, dass ich so wie finde, es freut mich immer, wenn so wie die Parallele gezogen wird.
Das James Grunz statt Jonas Grunz, ist der James Grunz so ein bisschen wie ein alter Ego, der vielleicht etwas macht, was der Jonas nicht würde machen?
Ich würde sagen, am Anfang hat es mir sicher geholfen, weil ich von Natur aus jetzt schon eigentlich jemand sehr zurückhaltend bin und auch auf gar keinen Fall jemand, der eben wie denkt, hey, hier bin ich, hört mal zu, was ich da zu melden habe. Ich hatte auch sehr, sehr lange grosse Bühnenangst gehabt.
Viel, viel Lampenfieber, oder?
Ja, genau. Mhm. Und zwar habe ich das Gefühl, eben, es ist so ein bisschen einerseits mein Naturell, dass ich, sobald ich im Mittelpunkt stehe, ist es mir eh in der Tendenz ein bisschen unangenehm. Und dann ist es aber auch so, dass gerade am Anfang habe ich das Gefühl, es wird mir etwas weggenommen. Weil Musik ist für mich etwas so Intimes und Persönliches gewesen. Und ich habe das mehr so wie als Tagebuch gebraucht. Und dann habe ich das wie auf einer Bühne sozusagen mit meinem Publikum müssen teilen. Und dann habe ich das Gefühl, die nehmen mir etwas weg, was ich ja eigentlich für mich gemacht habe und eben nicht für ein Publikum. Und darum, ja.
Es ist ja natürlich, man muss so gehen. Es ist ja das eigene, wo man muss gehen muss. Und jeder macht dann damit, was er will, oder? Das ist ja eigentlich noch schwierig.
Ja, das stimmt. Das ist genau so. Und darum hat mir das sicher eben ein bisschen geholfen, mit einem Künstlernamen zu haben, wo ich so ein bisschen können sagen kann, es ist also eben einerseits bis ich, aber gleichzeitig ist es halt schon auch, ist es eben wie Kunst. Und das, also ich finde eben, das Englische hat natürlich auch geholfen. Ich finde, so wie all die Übersetzungsschritte, die passieren, die es eben ein bisschen weg vom Klartext vielleicht bringen, die helfen natürlich, dass es eben ein bisschen allgemeingültiger wird. Und ich finde ja immer das Schönste, wenn Leute mir erzählen, was Songs für sie bedeuten oder was sie spüren, wenn sie die Songs hören. Und ich probiere eigentlich auch immer gar nicht allzu viel zu sagen, was es bei mir im Ursprung bedeutet hat, weil ich finde, das hilft ja eigentlich niemandem. Ja. Für mich ist es ja wie das Wertvollste, wenn eben die Leute selber etwas rein spüren können. Und habe ich das Gefühl, es ist echt fast einfacher, wenn man da allzu viel sagt, wo der Ursprung liegt.
Das Lampenfieber, wie hat er das wegbekommen? Oder ist es immer noch da?
Nein, unterdessen, ich glaube, einerseits ist es halt wirklich einfach sehr, sehr viel auf die Bühne gehen und dann irgendwann so ein bisschen routiniert zu werden. Und andererseits muss ich wirklich sagen, dass man mich sehr gut daran erinnere, nach dem zweiten, ich weiss jetzt auch nicht genau, sozusagen Lockdown von Corona, wo man eben kein Konzert mehr dürfen spielen und dann hat man ja wieder dürfen spielen, aber am Anfang war es mit 50 Leuten, glaube ich, im Raum. Und im Raum, das heisst dann mit Leuten auf der Bühne und Technik und alles, das heisst, es war sehr ein kleines Publikum gewesen. Und vorher eben eine relativ lange Zeit wirklich ohne Konzert. Und ich habe dann so wie gemerkt, es war dort das erste Konzert wieder gewesen, es war, glaube ich, das Blues-Festival Baden war das gewesen, haben wir dort im Royal Auftritt gehabt, vor diesen wenigen Leuten. Und ich habe irgendwie, es hat mich irgendwie so berührt, weil ich wie so gemerkt habe, hey, das ist irgendwie der Moment von einem Konzert, wo man so wie zusammenkommt für etwas relativ Einfaches und sich dann für eine gleich relativ lange Zeit so wie auf das konzentriert und so reingibt. Das ist so wertvoll und so schön und Musik ist irgendwie in dem Moment so gross und lebendig wie sonst nie. Und ich bin ja vorher ich bin immer im Bandraum, natürlich sind wir am Proben und ich für mich daheim und so. Aber ich habe dann einfach gemerkt, mit einem Publikum ist es wirklich einfach, ist es nochmal etwas anderes. Und es ist wie, sind andere Energien, die rum sind. Und ich habe das dann so wie gecheckt, dass es wie gar nicht um mich geht, unbedingt, sondern wirklich einfach um die Musik. Die Musik ist dann die Hauptsache und um das geht es. Und dann so wie ich merke, hey, ich bin einfach ein Teil davon, aber gar nicht unbedingt das Zentrum. Und seitdem.
Ich freue mich
sehr auf Konzerte, weil ich so finde, es ist einfach wunderschön, dürfen Teil davon zu sein und das dürfen mitzuerleben. Mhm. Und eben unterdessen wirklich auch teilen mit meinem Publikum, weil ich eben weiss, ich gebe zwar etwas, aber das Publikum gibt mir mindestens so viel auch zurück. Und darum ist es so wie, also ja, wirklich so ein Austausch, den ich unterdessen sehr, sehr schätze.
Wir kommen schon zum zweiten Lied. «Feel Like Making Love» von D'Angelo, wo vor kurzem gerade ist gestorben, also ist ein Zufall. Ihr habt mir die Liederliste geschickt, bevor wir die traurige Nachricht hatten. Was bedeutet das Lied?
Genau, ja, das haben wir natürlich dann schon auch traurig gemacht, weil D'Angelo ist für mich schon jemand, wo ich würde jetzt mal sagen, mein musikalisches einerseits eben Verständnis, aber andererseits wie auch Gespüre so geprägt hat, wie wahrscheinlich sonst keine Einzelperson. Und zwar, glaube ich, einfach darum, und das würden wahrscheinlich alle würden dem zustimmen, die Musik kennen, dass er einfach mit dem Voodoo-Album hat er wirklich einfach, ja, wirklich ein ganzes Genre, also ein Genre vom Neo-Soul so ein bisschen definiert. Und es ist einfach, Groove ist dort so krass, irgendwie wird das dort ausgelebt, wie ich es vorher von nichts kennt habe. Und eigentlich auch seither habe ich das Gefühl, alle probieren eigentlich das so ein bisschen zu imitieren, weil es einfach dort so auf den Punkt gebracht worden ist. Und darum ist das für mich sehr, sehr schöne und wichtige Musik schon immer gesehen. Und jetzt natürlich umso mehr, wenn er so jung gestorben ist. Die Musik wird wegen dem nicht weniger oft gelassen, sondern vielleicht irgendwie wieder ein bisschen mehr im Moment. Turned his brain.
Das ist der Klartext, der Aschu-Talk heute mit dem Sänger und Songwriter, mit dem James Grunz. James Grunz, ihr seid nicht aufgewachsen, jetzt lebt ihr in Biel. Hat nicht die grosse, weite Welt nie gereizt?
Mal natürlich schon. Also einerseits bin ich immer wieder in der Ferien, in der grossen, weiten Welt. Und andererseits, und das ist vielleicht jetzt nicht die grosse, weite Welt, aber ich bin dann, als ich 16 war, sind wir mit der ganzen Familie auf Basel gezögelt. Mhm. Und dann habe ich während dem Studium auch in Zürich gewohnt und dann wieder zu Basel und dann wieder zu Zürich und dann noch ein paar Jahre zu Dulicken. Das sind zwei Dörfchen neben Olten. Und ja, jetzt bin ich wieder zu Biel. Und ich glaube, es hat einerseits halt sicher mit dem Umfeld und mit der Verwandtschaft, vor allem auch von meiner Partnerin, zu tun. Und gleichzeitig aber auch einfach mit dem Seeland und so wie mit, also eben, ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gerne zu Biel. Und es war von mir zum Beispiel auch ein sehr bewusster Entscheid gewesen, weg aus Zürich zu ziehen, weil mir dort so die ganze, ja, also die ganze Wohnungssituation, und ich finde aber eben noch fast schwieriger, ist so wie die ganze Bandraum, kreativ schaffende Raumsituation, die haben mich einfach so von Nerven. Und ich finde, das ist das Bio einfach so viel entspannter.
Und jetzt Ausland, ich meine, ihr singt auf Englisch, also ihr seid ja nicht, eben, euch kann man eigentlich auf der ganzen Welt, eure Musik kann man auf der ganzen Welt verkaufen und hören.
Das stimmt, ja, ich habe irgendwie immer noch so ein bisschen die leiselige Hoffnung, dass es halt wie, dass es eben genau mal umgekehrt sollte funktionieren, dass man so wie, also von hier aus eben Musik macht, die von hier kommt und dann die in die Welt rausdreht. Und vielleicht ist es dann eben dort auch genau der falsche Ansatz, dass man so wie sagt, man orientiert sich an Musik, die außerhalb passiert. Und das ist vielleicht auch ein Grund, ich habe vor unterdessen 4 Jahren, 2021, ich glaube, rausgekommen, Movement Songs. Das sind so wie Songs, wo nur Skat Vocals drin sind. Also Skat Vocal ist Gesang ohne Text. Das ist zum Beispiel das Movement Nummer 1. Und dort sind wir immer noch dran. Und da wird ein Album rauskommen, das wirklich nur so funktioniert. Und ich habe dann auch immer so ein das Gefühl, und ich muss da immer ein bisschen aufpassen, weil wir eben mit Jodeln nicht so gut auskennen. Aber eigentlich ist es schon so ein bisschen, geht so ein in die Richtung, oder? So in das Jutzen Jodeln rein. Und darum, ja, das wäre eigentlich, der Wunsch ist bei mir viel tiefer verankert. Also so wie Musik zu machen von hier und dann mit dieser in die Welt rauszugehen, als jetzt singen, zuerst in die Welt rauszugehen und dann sozusagen wieder heim zu kommen. Weil ich bin wirklich einfach sehr wohl hier und ja.
Eben so, dass das wollen auch die Welt erobern vielleicht mit der Musik. Ich erinnere vielleicht an ein anderes Talent aus Bio Nemo, das das sehr, sehr fest macht und auch erfolgreich macht. Das hat euch nie gelustet, so wirklich eben irgendwie auf Welttournee oder auf Europa-Tournee zu gehen.
Mal, also ich glaube natürlich, das ist schon immer noch so einer von diesen Träumen, die ich mir immer noch wünsche, dass sie irgendwann in Erfüllung gehen, ist so mit dem Nightliner mal unterwegs zu sein. Und gleichzeitig bin ich mir natürlich auch bewusst, dass vielleicht das sobald so weit ist, findet man es dann gar nicht so cool. Könnte ich mir auch noch vorstellen. Ja, ich glaube, insgeheim ist wahrscheinlich der Wunsch von allen, die Musik machen, ist ein möglichst grosses Publikum zu haben und möglichst viele Leute zu erreichen.
Und zu berühren.
Genau. Und das ist bei mir natürlich auch so. Und fände ich das cool und fände ich das schön, aber gleichzeitig eben bin ich mir wie auch bewusst, dass es, was es halt einfach auch braucht für so etwas, oder? Und was auch der Preis ist und was man vielleicht auch alles muss aufgeben muss. Und schlussendlich eben halt auch wie, also ja, ich probiere eigentlich das Leben so zu nehmen, wie es kommt. Und ich finde, bis jetzt bin ich sehr, sehr gut durchs Leben gekommen und schätze mich also sehr glücklich. Und eben auch so wie Sachen erzwingen, das hat für mich einfach nie, das hat irgendwie nie müssen sein. Und darum ist halt bis jetzt ist so wie die grosse, weite Welt hat bis jetzt nicht so dazugehört. Aber wir haben auch also so kleine Versuche gestartet und so, und es ist dann einfach nie wirklich weitergegangen. Und wir werden es aber weiter probieren.
Was fehlt nach dem Bio?
Ich würde jetzt mal sagen, was mir fehlt, ist so ein Musikclub in einer Grösse von vielleicht 500 bis 800 Leuten. Das fände ich sehr, sehr schön. Ich glaube, das Volkshaus wäre ja eigentlich eben, das wäre es eigentlich so klein, aber ist es dann eben jetzt leider nicht geworden. Ja, das fände ich schön. Der Kessel wäre es eigentlich auch, aber dort ist halt wie, und das finde ich auch super, aber dort kann man nicht so kommerziell arbeiten. In dem Sinn, dass wenn man halt jetzt, wie es bei mir der Fall ist, wenn man Musik als Beruf hat und mit dem sein Geld verdient, dann gehört halt wie, ja, dann gehört wie eine ganze Crew dazu und dann muss man wie einfach, dann kann man, ja, muss man können Ticketpreise verlangen, die das halt dann auch decken, die Kosten, die man hat pro oben. Und darum funktioniert es im Kessel leider nicht. So wie ich es einmal in Erinnerung habe.
Ihr habt 7 Jahre gewartet, bis das nächste Album ist rausgekommen. In dieser Zeit habt ihr ja nicht eben keine Musik gemacht, aber wo ihr seid zurückgekommen und so mit dieser Promotour und so, habt ihr das Gefühl gehabt, die Musikwelt, die Musikbranche hat sich in diesen 7 Jahren gewandelt, verändert?
Ja, ich würde nicht sagen die Musikwelt, aber sicher die Social-Media-Welt und auch einfach die Medienwelt, muss man auch sagen. Ja, das auf jeden Fall. Und es ist nicht immer schwierig zu sagen, weil es ist ja sicher ein Mix von vielen Sachen. Oder ich bin natürlich auch älter geworden, mein Publikum ist auch älter geworden. Und ich, also mir ist vor allem eben einfach aufgefallen, dass ich, aber eben, das klingt jetzt schon so, das ist mir manchmal fast ein bisschen peinlich zu sagen, aber ja, also ich kann jetzt hier, wir sind ja hier im Klartext.
Ja, wir sind unter uns.
Genau, ich kann jetzt einfach auch klar sagen, ich bin jetzt 38 und ich würde jetzt wie unterdessen für mich sagen, das ist jetzt doch schon, das ist, sagen wir mal, auch wieder diplomatisch, das ist ein gewisses Alter.
Und drum, sagt er an einen 52-Jährigen.
Ja. Darum kann ich mich halt einfach noch erinnern, dass 2017, als das Album rauskam, habe ich einfach das Albumcover auf Facebook gepostet und das ist es gewesen.
Ja, das ist definitiv vorbei.
Und das ist echt definitiv vorbei. Und das ist mir, glaube ich, auch ein bisschen zu wenig bewusst gewesen, wie halt, wie weit das der Wandel dort wie fortgeschritten ist. Ich bin eben selber auch nicht so viel auf Social Media unterwegs und so. Und ja, da bin ich ein bisschen aufgewacht, so. Wie anders das heute funktioniert. Ja. Also eben, und darum, ja, wenn ich dann so rede von früher und heute, ist es manchmal fast ein bisschen unangenehm. Aber ja, jetzt in dem Fall kann ich sagen, früher ist das schon ein bisschen anders gewesen.
Man kann natürlich auch sagen, hey, das ist ein Markenzeichen von mir, ich kümmere mich nicht um die sozialen Medien und schaue sonst, dass so viele Leute wie möglich von meiner Musik hören.
Ja, das stimmt einerseits und andererseits ist es eben schon so ein bisschen, es gehört halt ein Stückchen da einfach dazu und ich merke das ja auch, wenn ich auf Tour bin, sind natürlich auch die Leute, die die Veranstaltungen machen, die erwarten das auch oder das wird fast als unanständig empfunden, ja. Wenn man sagt, ja, ich mache nichts oder es ist so wie, wenn man die Leute so ein bisschen sich selber überlässt. Darum, ich habe jetzt für mich im Moment, also ich bin immer noch so ein bisschen herausfinden, wenn ich es für mich machen will, ich mache sicher zu wenig. Könnte man sagen.
Es ist auch immer eine Zeitfrage, wenn man es natürlich quasi selber macht. Ihr habt ja nicht ein riesen Team um euch herum, nicht wie Taylor Swift.
Das stimmt. Und ich glaube, was ich auch einfach nach wie vor so wirklich Mühe damit habe, ist halt so wie, dass dann eben gerade der Social Media Content, das ist das, wo ich am wenigsten Zeit dafür verwende. Wobei, das würde eben vielleicht andere Leute sagen, das ist genau das Problem, dass ich eben zu wenig Zeit dafür verwende. Aber bei mir ist es jetzt so, ich gebe dort relativ wenig Gedanken und Zeit rein und gleichzeitig ist nicht das, an dem wird man so ein bisschen gemessen. Ja. Und mit dem habe ich so Mühe, weil ich mache ja eigentlich Musik und dort gebe ich sehr, sehr viel rein. Und das ist für mich das Wichtige. Und Social Media ist wirklich für mich eine absolute Nebensache. Aber für viele Leute ist es eben eher fast umgekehrt. Es geht um Social Media und dann, macht auch noch Musik. Ja, dann könnte man die auch noch ein bisschen reinhören.
Und der KI, könnt ihr das für euch brauchen im kreativen Prozess?
Ich bin sicher, dass es so wie in Teilen oder so wie also Mixing-Tools und so, wenn man dann die Musik der Feinschliff am Schluss, dass es dort sowieso schon zum Einsatz kommt. Und wahrscheinlich, wenn man so von Autotune und so redet, was jetzt bei mir nicht unbedingt zum Einsatz kommt, aber das ist sicher, geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Ich habe kurz probiert, mit ChatGPT die ein oder andere Textzeile zu schreiben, wenn ich so ein bisschen an einen Punkt bekomme, wo ich nicht mehr weiter gewusst. Und bin immer ganz fest enttäuscht.
Von dem, wo ich kam.
Es ist rausgekommen. Und darum, ja, ich brauche es selber wirklich ganz und gar nicht. Und ja, wo man jetzt so ein bisschen gemerkt hat, wie das eben anfängt, dass immer wie mehr Musik so wie auch wirklich so entsteht, von Grund auf, habe ich natürlich schon das Gefühl, hey, zum Glück komme ich auch noch so ein bisschen aus einer Zeit, wo man halt wirklich auch noch, also wo man Musik halt wirklich gemacht hat.
Ja, ihr habt ja das wirklich auch, also eben, ihr habt Jazzschule gemacht, das ist eine professionelle, akademische Ausbildung. wo ihr wirklich so die Werkzeuge auch habt mitbekommen.
Genau, wobei man muss sagen, an ZHDK, wo das unterdessen dazugehört, in Zürich, macht man ein pädagogisches Diplom. Also ich, mein Diplom ist ein Masterdiplom auf Musikpädagogik mit der Vertäufung Gesang. Und das heisst, ich könnte jetzt, also ich bin ein eidgenössisch diplomierter Gesangslehrer.
Dann könnt ihr jetzt bei euch Gesangslektionen nehmen.
Genau. Und das ist das, was man wirklich lernt. Und alles andere, also klar, man lernt natürlich sein Instrument und man lernt vor allem das Umfeld kennen und ist umgeben von ganz vielen Leuten, die so ein bisschen das gleiche Ziel haben, wie man selber hat. Aber ich sage auch immer, ich glaube jetzt, also eine Jazzschule macht einem nicht zu einem besseren Musiker oder Musikerin, sondern es ist so wie, im Idealfall unterstützt einem und bringt einem irgendwie weiter eben, und gibt ihm Werkzeuge und ein Umfeld, das ihm mitträgt. Aber ich sage auch immer gerne, ich finde, Musik ist so ein bisschen wie eine Muttersprache. Wenn man sie kann, dann muss man die Regeln nicht kennen. Das ist so ein bisschen egal, weil man weiss genau, was sich richtig anfühlt oder eben was stimmt und was nicht passt. Und dann muss man jetzt ja eben, ich bin auch wirklich nach wie vor in Musiktheorie bin ich nicht speziell gut.
Ihr habt Mitte Dezember im Kreuz in Nidau das Abschlusskonzert, respektive das ist eigentlich doppelt, weil ihr habt zum einen am Abend ein Konzert, aber auch am Nami ein sogenanntes Familienkonzert. Probiert ihr da auch ein bisschen die Welt, die private Welt reinzuholen in die professionelle?
Ja, ich glaube, ich habe jetzt einfach gemerkt mit den Kindern, dass es halt, es gibt natürlich Kinderkonzerte, die ja einerseits cool und schön sind, aber es gibt eben relativ wenig Konzert, wo wie Musik gespielt wird, wo ich eigentlich hören will. Mhm. Und dann der Kind auch gerne wird mitnehmen, aber dann ist es halt meistens viel zu spät am Abend, es geht viel zu lang. Und darum habe ich wie gefunden, hey, es ist, wir machen doch jetzt einfach am Nachmittag, am 4 Uhr, machen wir ein kurzes Konzert, es wird auch so maximum 3-4 Stunden gehen, wo einfach, also das Zielpublikum sind eigentlich wirklich Kinder. Und es ist dann aber einfach nicht ein Kinderkonzert in dem Sinn, sondern es ist einfach Musik. Und eben in meiner Erfahrung, also jetzt auch meine Kinder, die hören relativ wenig Kinderlieder in dem Sinn, sondern die hören eigentlich das, was ich auch gerne habe. Und wir feiern das zusammen und finden das zusammen, ja, mega spannend und schön. Und darum habe ich so gefunden, das ist so ein bisschen, das ist das, was ich einfach wie gemerkt habe, das fehlt mir manchmal ein bisschen, um mit meinen Kindern an Konzerte gehen, wo ich eigentlich gerne her möchte. Und darum habe ich das Gefühl gehabt, das probieren wir jetzt mal aus.
Also aber wenn man es nie findet, dann macht man es selber, oder?
Genau.
Schönes Schlusswort. Wir sind nämlich schon am Schluss noch zum letzten Lied. «Nice to Each Other» von der Olivia Dean. Habe ich gar nicht gekannt, ehrlich gesagt.
Oh ja, sehr schön. Ja, das ist eines meiner Lieblingslieder im Moment. Also die Olivia Dean allgemein, die hat ein neues Album rausgegeben vor kurzem. Grandios. Und ich finde, es ist sehr, sehr musikalisch und es ist so wie, also ich habe das Gefühl, es ist für mich so etwas von dem, was ich jetzt wieder entdeckt habe, was ich wirklich sehr, sehr viel gehört habe, was ist rausgekommen und was sicher auch meine zukünftige Musik so ein bisschen wird beeinflussen. Plus passt natürlich auch noch, sie singt ja im Song so ein bisschen davon und dann sind wir wieder zurück beim Anfang, dass eben, wenn man Sachen klar sagt, sie sind nicht unbedingt verständlicher. Weil sie sagt ja, hey, wir haben ihr Liebe, ich habe alle klassischen Sachen gesagt, die man so sagt. Es hat nie funktioniert. Darum reden wir doch ein bisschen weniger zusammen. Und
sie einfach ein bisschen lieb zueinander. Merci vielmals für das schöne Gespräch, James Grund.
Merci vielmals für die Einladung.
I come
Klartext, der Aschur-Talk. Jederzeit zum Nachhören auf aschur.ch und auf allen gängigen Podcast-Portalen. Wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow. Mehr unter dlc-lies.ch.